Rainer, lies mal vor. Kapitel 14, Nummer 34 und Nummer 27, Teil 2. Es vergingen 3 Tage, 72 tödliche Stunden, Minute um Minute abgezählt. Endlich, eines Abends, als der Wärter seinen letzten Besuch gemacht hatte, als Dantes zum 100. Mal sein Ohr an die Wand hielt, schien es ihm, als ob eine unmerkliche Erschütterung dumpf in seinem Kopf, den er an die schweigenden Steine gelegt hatte, wiederklinge. Er wich zurück, um sein erregtes Gehirn ins Gleichgewicht zu bringen. Dann machte er einige Schritte im Zimmer und hielt nun erst wieder sein Ohr an denselben Ort. Es unterlag keinem Zweifel mehr. Es ging etwas auf der anderen Seite vor. Der Gefangene hatte die Gefahr erkannt und, um seine Arbeit sicherer fortzusetzen, statt eines Meißels ein Hebeisen genommen. Durch diese Entdeckung ermutigt, beschloss Edmond, dem unbekannten Arbeiter zu Hilfe zu kommen. Er fing damit an, dass er sein Bett wegrückte, hinter dem ihm das Befreiungswerk ausgeführt zu werden schien. Dann suchte er einen Gegenstand, mit dem er die Wand aufritzen, den feuchten Mörtel herausbrechen und einen Stein losmachen könnte. Nichts zeigte sich seinem Auge. Er besaß weder ein Messer noch irgendein anderes schneidendes Instrument. Eisen war nur in seinen Fensterstangen vorhanden, und er hatte sich oft genug überzeugt, dass sie zu fest eingelötet waren, um sich lösen zu lassen. Das ganze Gerät in seinem Zimmer bestand aus einem Bett, einem Stuhl, einem Tisch, einem Eimer und einem Krug. An dem Bett waren wohl eiserne Bänder, aber sie waren durch Schrauben am Holz befestigt. Man hätte einen Schraubenzieher haben müssen, um sie loszumachen. An dem Tisch und dem Stuhl war nichts. Am Eimer fehlte der Henkel. Es gab für Dantes nur ein Mittel: seinen Krug zu zerbrechen und mit einem Scherben sich an die Arbeit zu machen. Er ließ seinen Krug auf den Boden fallen, dass er in Stücke zerbrach. Dantes wählte einige spitzige Scherben, verbarg sie in seinem Strohsack und ließ die anderen auf der Erde liegen. Das Zerbrechen des Kruges war eine so naheliegende Möglichkeit, dass es keinen Argwohn erregen konnte. Edmond hatte die ganze Nacht zum Arbeiten. Doch in der Dunkelheit ging es schlecht vorwärts, denn er musste tastend arbeiten und er fühlte bald, dass sich sein schwaches Werkzeug an dem Sandstein abstumpfte, der härter war als das Instrument. Er stieß also sein Bett wieder zurück und wartete den Tag ab. Mit der Hoffnung war auch die Geduld zurückgekehrt. Die ganze Nacht hindurch hörte und horchte er auf den unbekannten Gräber, der sein unterirdisches Werk fortsetzte. Der Tag erschien und der Wächter trat ein. Dantes erzählte ihm, er habe am Abend zuvor aus dem Krug getrunken. Er sei seinen Händen entschlüpft, auf den Boden gefallen und zerbrochen. Der Wärter ging brummend fort, um einen neuen zu holen, ohne dass er sich nur die Mühe gab, die Stücke des Alten zusammenzulesen und mitzunehmen. Dantes hörte mit unsäglicher Freude das Klirren des Schlosses, dessen Zuschließen ihm früher das Herz zusammenschnürte. Er vernahm, wie die Schritte sich nach und nach entfernten. Sobald das Geräusch völlig erloschen war, sprang er nach seinem Lager, das er von seiner Stelle rückte, und beim Scheine des schwachen Tageslichts, das in seinen Kerker drang, konnte er sehen, welche nutzlose Arbeit er in der Nacht vorher getan hatte. Er hatte nämlich den Stein selbst angegriffen, statt den Kalk ringsrum. Dieser Kalk war durch die Feuchtigkeit zerreibbar geworden. Dantes sah mit freudigem Herzklopfen, dass er sich in Bruchstücken ablöste, und nach Verlauf einer halben Stunde hatte er ungefähr eine Handvoll losgemacht. Ein Mathematiker hätte berechnen können, dass man mittels zweijähriger Arbeit, vorausgesetzt man stieß auf keinen Felsen, sich auf diese Weise einen Gang von 2 Quadratfuß und von 20 Fuß Tiefe zu graben imstande gewesen wäre. Der Gefangene machte sich nun zum Vorwurf, dass er die vielen abgelaufenen Stunden, die er in der Hoffnung, im Gebet und in der Verzweiflung verloren, nicht zu dieser Arbeit verwendet hatte. In den 6 Jahren, die er ungefähr in seinem Kerker eingeschlossen war, welche Arbeit hätte er nicht, so langsam sie auch vor sich ging, vollendet? Dieser Gedanke verlieh ihm neuen Eifer. In 3 Tagen gelang es ihm mit unerhörter Vorsicht, allen Mörtel wegzuschaffen und den Stein bloßzulegen. Die Wand war von Bruchsteinen gemacht, indem man, um ihr mehr Festigkeit zu geben, von Zeit zu Zeit einen behauenen Stein eingefügt hatte. Er hatte gerade an einem von den behauenen Steinen gearbeitet, und es handelte sich nun darum, ihn in seiner Lage zu erschüttern. Dantes versuchte es mit seinen Nägeln, aber seine Nägel waren hierfür ungenügend. Die in die Zwischenräume geschobenen Scherben zerbrachen aber, sobald sich Dantes ihrer als Hebel bedienen wollte. Nach 1 Stunde fruchtloser Versuche erhob er sich mit Angstschweiß auf der Stirn. Sollte er schon am Anfang seiner Arbeit gehemmt werden und musste er träge und unnütz warten, bis sein Nachbar, der ebenfalls müde werden konnte, alles getan hatte? Der Gefangenenwärter brachte Dantes' Suppe jeden Tag in einer blechernen Kasserolle. Diese Kasserolle enthielt seine Suppe und die eines zweiten Gefangenen, denn Dantes hatte bemerkt, dass dieselbe entweder ganz voll oder halb leer war, je nachdem, ob der Schließer die Verteilung der Lebensmittel bei ihm oder seinem Gefährten anfing. Die Kasserolle hatte einen eisernen Stiel. Nach diesem Stiel trachtete Dantes. Er hätte ihn, wenn es sein musste, mit 10 Jahren seines Lebens bezahlt. Der Gefangenenwärter goss den Inhalt der Kasserolle auf Dantes' Teller. Am Abend stellte Dantes seinen Teller halbwegs zwischen Tür und Tisch auf den Boden. Als der Wärter eintrat, setzte er den Fuß auf den Teller und zerbrach ihn in 1000 Stücke. Diesmal war nichts gegen Dantes zu sagen. Er hatte Unrecht, seinen Teller auf den Boden zu lassen, aber von dem Wärter war es unvorsichtig gewesen, nicht vor seine Füße zu schauen. Der Letztere brummte, dann schaute er sich nach einem Gegenstand um, in den er die Suppe gießen konnte. Dantes' Mobiliar beschränkte sich auf diesen einzigen Teller. Es gab keine Wahl. »Lassen Sie die Kasserolle hier«, sagte Dantes. »Sie können sie wieder mitnehmen, wenn Sie morgen mein Frühstück bringen.« Dieser Rat schmeichelte der Trägheit des Gefangenenwärters. Er hatte nicht nötig, hinaufzusteigen, wieder herabzusteigen und abermals hinaufzusteigen. Er ließ die Kasserolle zurück. Dantes bebte vor Freude. Diesmal verschlang er seine Suppe und das Fleisch, das darin lag. Nachdem er 1 Stunde gewartet hatte, um sicher zu sein, der Gefangenenwärter würde nicht anderen Sinnes werden, rückte er sein Bett auf die Seite, nahm seine Kasserolle, schob den Stiel zwischen den bloßgelegten Stein und die benachbarten Bruchsteine und fing an, sich desselben als Hebel zu bedienen. Nach Verlauf 1 Stunde war wirklich der Stein aus der Mauer gezogen, in der er eine Aushöhlung von mehr als 1,5 Fuß im Durchmesser ließ. Dantes sammelte sorgfältig allen Kalk, trug ihn in die Ecken seines Gefängnisses, kratzte die graue Erde mit einem von den Bruchstücken seines Kruges auf und bedeckte den Kalk damit. Da er diese Nacht benutzen wollte, in der ihm der Zufall, oder vielmehr sein erfinderischer Geist, ein so kostbares Werkzeug in die Hände gab, so fuhr er mit aller Anstrengung zu graben fort. Bei Tagesanbruch setzte er den Stein wieder in sein Loch, stieß sein Bett an die Wand und legte sich nieder. Sein Frühstück bestand aus einem Stück Brot. Der Gefangenenwärter trat ein und legte das Brot auf den Tisch. »Wie, Sie bringen mir keinen anderen Teller?« sagte Dantes. »Nein«, sagte der Schließer, »bei Ihnen wird alles zerbrochen. Sie haben den Krug zertrümmert und sind schuld, dass ich Ihren Teller in Stücke trat. Wenn alle Gefangenen so viel Schaden anrichten würden, könnte es die Regierung nicht mehr bezahlen.« Sie behalten die Kasserolle hier und bekommen die Suppe hinein. Dann werden Sie wohl das Geschirr nicht mehr zerbrechen. Dantès schlug die Augen zum Himmel auf und faltete seine Hände auf dem Bett. Dieses ihm überlassene Stück Eisen erzeugte in seinem Herzen ein Gefühl der Dankbarkeit, wie es in seinem früheren Leben die größten Güter, die ihm zugeflossen waren, niemals erzeugt hatten. Nur war es ihm nicht entgangen, dass, seitdem er zu arbeiten begonnen, der andere Gefangene nicht mehr arbeitete. Ganz gleich, das war kein Grund, von dem Unternehmen abzusehen. Kam sein Nachbar nicht zu ihm, so ging er zum Nachbarn. Er arbeitete den ganzen Tag ohne Unterlass. Am Abend hatte er mit Hilfe seines neuen Werkzeugs mehr als 10 Hände voll Trümmer von Bruchsteinen und Mörtel aus der Mauer gezogen. Als die Stunde des Besuches kam, richtete er, so gut er konnte, den gebogenen Stiel der Kasserolle wieder gerade und stellte das Gefäß an seinen gewöhnlichen Platz. Der Schließer schüttete die vorgeschriebene Ration hinein, dann entfernte er sich wieder. Diesmal wollte sich Dantès vergewissern, ob sein Nachbar wirklich seine Arbeit eingestellt hatte. Er horchte. Alles blieb still, wie während der 3 Tage, wo die Arbeiten unterbrochen worden waren. Dantès seufzte. Sein Nachbar misstraute ihm offenbar. Er ließ sich jedoch nicht entmutigen und setzte seine Arbeit die ganze Nacht fort. Doch nach 2 bis 3 Stunden stieß er auf ein Hindernis. Das Eisen fasste nicht mehr, sondern glitt aus. Dantès berührte das Hemmnis mit seinen Händen und bemerkte, dass es ein Balken war, der das mühsam ausgegrabene Loch gänzlich versperrte, so dass er darüber oder darunter graben musste. An ein solches Hindernis hatte der unglückliche junge Mann nicht gedacht. »Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich habe dich doch so sehr gebeten, dass ich hoffte, du würdest mich erhören. Mein Gott, der du mir die Freiheit des Lebens, der du mir die Ruhe des Todes genommen, der du mich zum Dasein zurückgerufen hast, mein Gott, habe Mitleid mit mir und lass mich nicht in Verzweiflung sterben«, rief Dantès erregt aus.
»Wer spricht zugleich von Gott und von Verzweiflung?«
ließ sich eine Stimme vernehmen, die unter der Erde hervorzukommen schien und wie ein Grabeston zu dem jungen Mann drang. Edmond fühlte, wie sich die Haare auf seinem Haupt sträubten und wich auf den Knien zurück.
»Ah«, murmelte er, »ich höre einen Menschen sprechen.«
Seit 4 oder 5 Jahren hatte Edmond nur die Stimme seines Kerkermeisters gehört, und für den Gefangenen ist der Kerkermeister kein Mensch. Er ist eine lebende Tür, ein Riegel aus Fleisch.
»Im Namen des Himmels«, rief Dantès, »Sie, der Sie gesprochen haben, sprechen Sie weiter,
obgleich Ihre Stimme mich erschreckt hat. Wer sind Sie?«
»Wer sind Sie selbst?« fragte die Stimme.
»Ein unglücklicher Gefangener«, versetzte Dantès.
»Ihr Name?«
»Edmond Dantès. Wie lange sind Sie hier?«
»Seit dem 28. Februar 1815.«
»Ihr Verbrechen? Ich bin unschuldig. Wessen klagt man Sie an?«
»Für die Rückkehr des Kaisers konspiriert zu haben.«
»Wie? Für die Rückkehr des Kaisers? Der Kaiser ist also nicht mehr auf dem Thron?«
»Er hat in Fontainebleau im Jahre 1814 entsagt und ist auf die Insel Elba verbannt worden.«
»Aber wie lange sind Sie denn hier, dass Sie dies nicht wissen?«
»Seit 1811.«
Dantès bebte. Dieser Mann war 4 Jahre länger im Gefängnis als er.
»Es ist gut, graben Sie nicht mehr«, versetzte die Stimme schnell sprechend. »Sagen Sie mir nur, auf welcher Höhe sich die Aushöhlung befindet, die Sie gemacht haben.«
»Dem Boden gleich.«
»Wie ist sie verborgen?«
»Hinter meinem Bett.«
»Wohin geht Ihr Zimmer?«
»Nach einem Gang, der nach dem Hofe mündet.«
»Ach«,
murmelte die Stimme.
»Mein Gott, was gibt es denn?«
rief Dantès.
»Ich habe mich getäuscht. Die Unvollkommenheit meiner Zeichnungen hat mich betrogen. Der Mangel eines Kompasses hat mich zugrunde gerichtet. Eine Linie des Irrtums auf meinem Plan bedeutet 15 Fuß in der Wirklichkeit. Und ich hielt die Mauer, die Sie durchhöhlen, für die der Zitadelle.
Aber dann wären Sie an das Meer gekommen.
Das wollte ich. Ich warf mich in die See. Ich erreichte schwimmend eine von den Inseln, die das Kastell If umgeben, oder auch die Küste, und ich war gerettet.
Hätten Sie so weit schwimmen können?
Gott würde mir die Kraft verliehen haben. Doch, nun ist alles verloren.
Alles?
Ja. Stopfen Sie Ihr Loch wieder vorsichtig zu. Arbeiten Sie nicht mehr. Bekümmern Sie sich um nichts mehr und erwarten Sie Kunde von mir.
Sagen Sie mir doch wenigstens, wer Sie sind. Ich bin Nummer 27.
Sie misstrauen mir also?
Fragte Dantès. Edmond glaubte, ein bitteres Lachen zu hören.
»Oh, ich bin ein guter Christ«,
rief er, denn er fühlte instinktartig, dass der andere ihn verlassen wollte.
»Ich schwöre Ihnen, dass ich mich eher töten lasse, als dass Ihre Henker, die zugleich die meinen sind, durch mich einen Schatten der Wahrheit zu sehen bekommen. Doch im Namen des Himmels berauben Sie mich nicht Ihrer Gegenwart, berauben Sie mich nicht Ihrer Stimme, oder ich schwöre Ihnen, denn meine Kräfte gehen zu Ende, ich zerschmettere mir den Schädel an der Wand und Sie haben sich meinen Tod vorzuwerfen.«
»Wie alt sind Sie? Ihre Stimme scheint die eines jungen Mannes zu sein.«
»Ich weiß mein Alter nicht, denn ich habe die Zeit, seitdem ich hier bin, nicht messen können. Ich weiß nur, dass ich 19 Jahre alt war, als ich am 28. Februar 1815 verhaftet wurde.«
»Noch nicht ganz 25 Jahre. In diesem Alter ist man noch kein Verräter«,
murmelte die Stimme.
»Oh nein, ich schwöre es Ihnen«, wiederholte Dantès. »Ich habe es Ihnen schon einmal gesagt und wiederhole es. Ich lasse mich eher in Stücke hauen, als dass ich Sie verrate.«
»Sie haben wohl daran getan, mit mir zu sprechen. Sie haben wohl daran getan, mich zu bitten. Denn ich war im Begriff, einen anderen Plan zu entwerfen und mich von Ihnen zu entfernen. Aber Ihr Alter beruhigt mich. Ich werde wieder zu Ihnen kommen. Warten Sie auf mich.«
»Wann?«
»Ich muss alles erwägen und werde Ihnen ein Zeichen geben.«
»Doch Sie verlassen mich nicht. Ich muss nicht allein bleiben. Sie kommen zu mir oder Sie erlauben mir, zu Ihnen zu gehen. Wir fliehen miteinander und wenn wir nicht fliehen können, so sprechen wir. Sie von den Menschen, die Sie lieben und ich von den Menschen, die ich liebe. Sie müssen irgendjemanden lieben.«
»Ich bin allein auf der Welt.«
»Dann lieben Sie mich. Sind Sie jung, so werde ich Ihr Kamerad. Sind Sie alt, so bin ich Ihr Sohn. Ich habe einen Vater, der 70 Jahre alt sein muss, wenn er noch lebt. Ich liebte nur ihn und ein junges Mädchen namens Mercedes. Mein Vater hat mich nicht vergessen, dessen bin ich mir sicher. Aber Sie, Gott weiß, ob Sie noch an mich denkt. Ich werde Sie lieben, wie ich meinen Vater liebte.«
»Es ist gut«,
erwiderte der Gefangene.
»Morgen.«
Diese Worte wurden mit einem Ton ausgesprochen, der Dantès überzeugte. Mehr verlangte er nicht. Er stand auf, traf dieselben Vorsichtsmaßregeln in Bezug auf die Mauertrümmer, wie er sie früher getroffen hatte, und stieß sein Bett wieder an die Wand. Von diesem Augenblick an überließ sich Dantès ganz und gar seinem Glück. Er hoffte sicher, nicht mehr allein zu sein. Er hoffte sogar, vielleicht frei zu werden. Im schlimmsten Falle hatte er, wenn er Gefangener blieb, einen Gefährten. Geteilte Gefangenschaft aber ist nur halbe Gefangenschaft. Den ganzen Tag ging Dantès freudigen Herzens in seinem Kerker auf und ab. Er setzte sich auf sein Bett und presste seine Brust mit der Hand. Bei dem geringsten Geräusch, das er im Gang vernahm, sprang er nach der Tür. Ein paar Mal stieg ihm die Furcht zu Kopf, man könnte ihn von diesem Mann trennen, den er nicht kannte und doch schon wie einen Freund liebte. Dann war er entschlossen. In dem Augenblick, wo der Kerkermeister sein Bett wegrückte und sich bückte, um die Öffnung zu untersuchen, wollte er ihm mit dem Boden seines Kruges den Schädel einschlagen. Man verurteilte ihn dann zum Tod, das wusste er wohl. musste er aber nicht vor Zorn und Verzweiflung in dem Augenblick sterben, wo ihn dieses wunderbare Geräusch dem Leben zurückgegeben hatte? Am Abend kam der Wärter. Dantès lag auf seinem Bett. Es kam ihm vor, als bewachte er so die unvollendete Öffnung besser. Ohne Zweifel betrachtete er den ungelegenen Besuch mit sonderbaren Augen, denn dieser sagte:
»Weh, sollten Sie wieder ein Narr werden?«
Dantès antwortete nicht. Er fürchtete, die Aufregung seiner Stimme könnte ihn verraten, und der Mann entfernte sich, den Kopf schüttelnd. Als die Nacht eingetreten war, glaubte Dantès, sein Nachbar würde die Stille und Dunkelheit benutzen, um das Gespräch wieder mit ihm anzuknüpfen. Aber er täuschte sich. Die Nacht verlief, ohne dass irgendein Geräusch seiner fieberhaften Erwartung entsprach. Am anderen Tag aber, nach dem Morgenbesuch und nachdem er sein Bett von der Wand entfernt hatte, hörte er 3 Schläge in gleichen Zwischenräumen. Er stürzte auf die Knie.
»Sind Sie es?« sprach er. »Ich bin hier.«
»Ist der Kerkermeister fort?« fragte die Stimme.
»Ja«, antwortete Dantès, »und er wird erst am Abend wiederkommen. Wir haben 10 Stunden für uns.«
»Ich kann also ans Werk gehen«, sprach die Stimme.
»Oh ja, ja, ohne Zögern, auf der Stelle, ich bitte Sie.«
Sogleich schien der Teil der Erde, auf den Dantès, halb in der Öffnung verborgen, seine Hände stützte, unter ihm zu weichen. Er warf sich zurück, während eine Masse von Erde und abgelösten Steinen in ein Loch stürzte, das sich unter der von ihm bewerkstelligten Öffnung ausgehöhlt hatte. Dann sah er im Hintergrund dieses finsteren Loches, dessen Tiefe er nicht ermessen konnte, einen Kopf, Schultern und endlich einen ganzen Menschen erscheinen, der ziemlich behende aus der Höhlung hervorkam.